Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
In Astrid Lindgrens Stockholmer Wohnung stehen ihre Schuhe noch so unordentlich an der Garderobe. Das wirkt, als ob sie jeden Moment hereinkommen könnte, auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod. Katrin Hörnlein, sie ist Redakteurin bei der Zeit für Kinder- und Jugendbuch, durfte in dieser Wohnung sogar auf dem Sofa sitzen. Das dürfen normale Besucher nicht, aber sie war ja auch mit Lindgrens Enkel, Urenkel Johann dort und hat auch noch viele andere Verwandte und Weggefährten der wahrscheinlich berühmtesten Kinderbuchautorin der Welt getroffen. Eine wie Sie fehlt in dieser Zeit, heißt Ihr Buch. Und ich freue mich jetzt darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Katrin Hörnlein.
Schönen guten Morgen, Frau Gerg.
Astrid Lindgren kennt ja irgendwie jeder. Es ist unglaublich viel auch über Sie geschrieben worden. Und Sie sind auch noch vom Fach. Da kann ja sowas auch abschreckend sein, wenn es schon so viel Stoff gibt. Was hat Sie denn doch noch auf diesen schönen, eigenwilligen Zugang gebracht, sich Astrid Lindgren über Ihre Freunde, Familie und andere, die Sie gut kannten, zu nähern?
Das war tatsächlich im Rahmen einer Recherche zu 75 Jahre Pippi Langstrumpf. Da war ich in Schweden unterwegs für die Zeit und habe einfach bei vielen Gesprächen und Treffen gemerkt, dass es unglaublich viele Geschichten zu erzählen gibt, die längst nicht Platz finden würden in einem Zeittext und auch gar nicht nur mit dem Pippi Langstrumpf-Jubiläum zu tun haben. Und ich habe dann irgendwann zu Johann, dem Urenkel, von dem Sie auch gerade schon gesprochen haben, im Spaß gesagt, ich habe hier so viel Material, das reicht für ein ganzes Buch. Und dann meinte er ebenso flapsig, dann schreibt doch eins. Und so ist tatsächlich die Idee entstanden, weil erstmal, haben Sie total recht, wirkt das ja auch so ein bisschen größenwahnsinnig, braucht es noch ein Buch über Astrid Lindgren und muss das ausgerechnet ich schreiben. Genau, aber so ist die Idee damals entstanden.
Aber haben Sie sich damit auch so ein bisschen einen Kindheitstraum erfüllt? Also waren Sie auch Astrid Lindgren oder Pippi Langstrumpf-Fan?
Ich war großer Astrid Lindgren-Fan. Pippi Langstrumpf mochte ich, das war aber gar nicht unbedingt meine allerliebste Geschichte. Sondern? Aber ich mochte zum Beispiel als Kind sehr gerne Ferien auf Saltkrokan, allerdings nicht den Roman, sondern das Hörspiel, das ich immer gehört habe. Und das ist eine sehr viel kindlichere Variante als der Roman, in dem ja die große Tochter erzählt. Ich mochte aber auch die Brüder Löwenherz wahnsinnig gerne oder Madita, Ronja Räubertochter. Also tatsächlich fand ich Pippi immer ein bisschen oben drüber und sehr lustig, aber das war nicht meine allerliebste Figur. Aber ein Kindheitstraum, dass ich mal ein Buch über Astrid Lindgren schreibe, den gab es nicht, nein.
Also wir schauen mal in Ihr Buch rein. Wie gesagt, Sie sind da mit allen möglichen Leuten, die Sie gut kannten, unterwegs. Wir haben schon den Urenkel Johann erwähnt und diese Wohnung, also da sind ja auch Fotos drin und Sie beschreiben das ganz toll. Ist das denn wirklich so? Kommt einem das tatsächlich so vor, als ob die Lindgren gleich vom Bäcker nach Hause kommen könnte? Ist das nicht auch so ein bisschen gruselig?
Nee, gruselig war das gar nicht, aber vielleicht lag es tatsächlich auch daran, dass ich eben mit Johann mehrmals in der Wohnung war und dass der sich in dieser Wohnung bewegt, wie man sich in einer Wohnung bewegt und nicht, wie man sich in einem Museum bewegen würde. Und das war wahrscheinlich ein großer Unterschied. Also der war als Kind dort und hat Astrid, seine Uroma, besucht, hat mit ihr auf dem Sofa gekuschelt, hat mit ihr gelacht. Und genauso bewegt er sich auch. Der schlurft dann auf Socken in die Küche und holt ein Glas Wasser und fragt, möchtest du auch eins? Und normalerweise werden immer so ein paar Besuchergruppen im Monat mit maximal 12 Menschen durch diese Räume geführt. Und dann sind Seile über die Sitzmöbel gelegt und manchmal findet man so einen Zettel, da steht Sitza hinterher, tak, also hier bitte nicht hinsetzen. Und das hat er einfach zur Seite gelegt und gesagt, ach, um die müssen wir uns heute nicht kümmern, setz dich hin und frag mal, was du wissen willst oder erzähl mal, was dich interessiert. Und dadurch war das überhaupt nicht gruselig, sondern man hat wirklich das Gefühl gehabt, diese Familie hält diese Wohnung lebendig und mit ihr auch so ein bisschen Astrid Lindgren.
Sie haben ja ganz viele verschiedene Leute getroffen. Es gibt auch viele tolle Fotografien in Ihrem Buch. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie die Menschen, mit denen Sie sprechen wollten, ausgesucht und auch das Material, was im Buch zu finden ist?
Also ich habe natürlich über die Familie erstmal ganz viele Verbindungen geknüpft und irgendwann war es soweit, wie das oft ist, wenn man anfängt zu recherchieren, dann fasert das aus und dann findet man noch die Person und dann spricht man noch mit jener und am Ende muss man sich dann auch vielleicht entscheiden, dass manche nur eine ganz kleine Erwähnung finden und gar nicht größer auftauchen. Aber ich habe tatsächlich versucht, vor allem an die Menschen heranzukommen, die ihr nahe gestanden haben, weil das auch so ein bisschen meine Idee war, weil sie haben selbst gesagt, es gibt so viele Biografien, Biografien und ich habe versucht, Erinnerungen zu sammeln von den Menschen, die ihr nahegestanden haben, von Verwandten, aber auch von ehemaligen Kollegen oder Wegbegleitern, Freunden. Und das ist, wie es immer bei sowas ist, die sie am besten kannten, also ihre Tochter Karin oder die Enkel, die sie wirklich auch noch als agile, wache Frau erlebt haben. Ihre Privatsekretärin, die können natürlich unglaubliche Geschichten erzählen. Und von da aus ging es weiter. Also dann kriegt man immer mehr Hinweise. Hast du mit denen schon gesprochen? Ah, und der arbeitet doch jetzt gerade an dieser Geschichte. Oder die die Enkelin Annika Lindgren, die Tochter von Astrids Sohn, die wusste zum Beispiel, weil sie sich um das literarische Erbe kümmert, dass die Literaturwissenschaftlerin Marlin Nauwerk gerade daran arbeitet, Lindgrens Stenoblöcke zu dechiffrieren.
Ja, war eine tolle Geschichte, ja.
Und so ergab dann eins das andere, genau.
Und da, die sitzt ja richtig mit so Seniorinnen beisammen, die mithelfen, das zu entziffern. Wie umfangreich ist denn dieser Steno-Block-Schatz?
Also das sind ja mehrere hundert Blöcke, die es gibt. Die liegen in der Bibliothek in Stockholm im Nachlass, im Keller. Und dass die Seniorinnen da aktiv geworden sind, das ist tatsächlich so ein Zufall der Pandemie, weil selbst die älteren Semester sich an Videokonferenzen und Digitaltools gewöhnt hatten. Und die Marlin Nauwerk ist eben noch sehr jung und dachte, wenn mir jemand helfen kann, diese kryptischen Stenokringel zu entschlüsseln, dann sind das Frauen, die wie Astrid damals Stenografie gelernt haben. Und so ist sie auf die Idee gekommen und hat dann eben so eine Schar pensionierte Sekretärinnen um sich versammelt und die haben dann gemeinsam digital an den Übersetzungen gearbeitet. Also da wurden diese ganzen Seiten abfotografiert und dann haben die sich da so durchgewühlt. Mhm. Und manchmal haben sie auch Hackathons verabredet. Also dann haben die sich digital getroffen und ausgetauscht.
Sie lassen ja auch nicht aus in diesem Buch, dass Astrid Lindgren auch Schlimmes erlebt hat. Sie musste ja ihren Sohn Lasse als Baby für 3 Jahre zurücklassen. Und sie hat mal gesagt, dass sie ohne dieses Trauma gar nicht die geworden wäre, die sie dann war. Und als sie ihn dann bei sich hatte, da hat sie sich gewundert, wie andere Eltern so am Spielplatz mit ihren Kindern umgehen, so maßregelnd und brutal. Dagegen hat sie ja auch immer gekämpft. Ist das auch etwas, weshalb sie fehlt, wie ja der Titel ihres Buches nahelegt?
Ja, ich finde unbedingt. Ich finde, dass ganz grundsätzlich die Haltung, mit der Astrid Lindgren Kindern begegnet ist, also sei es jetzt, wenn es um Züchtigung, körperliche Gewalt geht, das ist natürlich das Maximalausmaß, was man verurteilen sollte. Aber auch wenn es um einen normalen Austausch geht und wie man Kindern begegnet, wie man ihnen zuhört, wie man ihnen vielleicht auch Dinge zutraut und ihnen einen Platz in der Gesellschaft zugesteht. Ich finde, da fehlt sie heute nach wie vor. In Deutschland in jedem Fall. Und das ist was, das haben mir ganz viele, mit denen ich über sie gesprochen habe, die sie erlebt haben, als sie selbst noch ein Kind waren, haben immer wieder diesen Satz gesagt, wir haben nie eine andere erwachsene Person getroffen, die sich uns so ernsthaft zugewandt hat wie Astrid. Sie hatte da ein wirklich großes Talent und sie war ernsthaft interessiert daran zu hören, was wir denken. Und das finde ich schon sehr beachtlich und das würde ich mir von vielen Erwachsenen heute auch wünschen.
Sie hat ja die meiste Zeit ihres Lebens allein gelebt. Ihr Mann war früh gestorben, er war Alkoholiker und sie war, finde ich, kommt bei Ihnen nochmal sehr gut rüber, was für eine starke, autonome und ich fand auch vorbildliche Frau sie war, also die auch so gleichzeitig aber sowas total Verspieltes hatte. Ich dachte beim Lesen, da kann man wirklich auch was von ihr lernen. Ging Ihnen das auch so?
Also mir ging es auch so, dass der Respekt vor Astrid Lindgren während dieses Schreibprozesses und während der Recherche nochmal gestiegen ist und ich wirklich dachte, unglaublich, was für eine starke Frau das war. Ich habe auch mich immer wieder unglaublich amüsiert, was für einen Humor sie auch gehabt hat und wie sie über sich selbst lachen konnte. Also sie hat die härteste Kritik bekommen, als sie sich für Tierrechte eingesetzt hat und konnte trotzdem darüber lachen und das immer mit so einem Humor nehmen. Und gleichzeitig ist eine Sache, die mir sehr nachgegangen ist, jetzt als Ergebnis vielleicht für mich persönlich aus diesem Buch, dass ich schon das Gefühl habe, dass diese Stärke auch gleichzeitig eine unglaubliche Härte gewesen ist, die sie sich selbst gegenüber hatte. Also das hat mir ihre enge Freundin und langjährige Privatsekretärin Kerstin Quint erzählt, dass Astrid immer sofort losgeeilt ist, wenn andere Menschen Hilfe brauchten, dass sie aber für sich selber eigentlich nie Hilfe in Anspruch genommen hat. Also sie konnte über ihre Gefühle sprechen, hat Kerstin gesagt, und konnte auch mit anderen weinen, aber dass ihr jemand beispringt und hilft, Das hat sie wohl nie gekonnt, nie gewollt. Und Kerstin hat gesagt, sie vermutet, dass das eben an dieser frühen Trennung von Lasse gelegen hat, dass sie damals gelernt hat, einfach alleine im Leben zurechtkommen zu können. Und das ist dann schon auch ein bisschen was ich tatsächlich bitter fand und wo ich dachte, sie hat es sich selber auch nicht leicht gemacht im Leben, so stark sie war.
Und sie hat offenbar ja auch wirklich nur sehr, sehr wenig Leute an sich rangelassen. Eben zum Beispiel diese Kerstin Quint, die ja auch erst kürzlich verstorben ist. Sie hat auch den Satz, zitieren Sie auch, dass Astrid Lindgren gesagt hat, der Mensch ist ganz allein. Also sie hat offenbar sich wirklich dann nur auf sich selbst verlassen.
Ja, das ist das, was ich mit einer gewissen Bitterkeit meine. Also mich hat das auch schlucken lassen, wenn man sich die Lebensgeschichte anguckt und die Momente, wo sie vielleicht wirklich das Gefühl hatte, erst bekommt sie ein uneheliches Kind, dann heiratet sie, hat eine stabile Familie, dann ist der Mann aber Alkoholiker, stirbt früh, ihr Sohn ebenfalls Alkoholiker, stirbt vor ihr an Krebs, das Schlimmste, was sie sich als Mutter vorstellen konnte, dass ihr Kind vor ihr die Welt verlässt. Also sie hat schon eine Menge einstecken müssen und vielleicht ist dann sozusagen aus dieser Stärke auch eine Autonomie erwachsen, mit der sie sich aber sehr viel abverlangt hat.
Was war denn, um mit was Schönem zu enden, für Sie Ihre schönste Begegnung während dieser ganzen Recherche und während der vielen Reisen, die Sie gemacht haben?
Ach, das ist immer so schwierig, da eins rauszupicken. Also was ganz sicherlich ein Tag war, den ich nicht vergessen werde, war der Ausflug, den ich mit der Tochter Karin und ihrer Enkelin Morlin in die Scheren ins Sommerhaus machen konnte. Vielleicht auch, weil das meine persönliche Kindheitserinnerung oder Verbindung mit Ferien auf Salzkrokan ist. Und eben mit den beiden Frauen da rauszufahren an einem Herbsttag, als nicht mehr viele Sommergäste da waren, durch die Räume zu streifen, sich von den Geschichten erzählen zu lassen. Und man hat da draußen auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass man aus der Zeit gefallen ist, bis dann so ein riesen Kreuzfahrtdampfer durch den Sund dampft und qualmt. Dann weiß man wieder, okay, wir sind in den 2000er Jahren, aber das alte Holzhaus, die alten Familienfotos an den Wänden und auch eine unglaubliche Geduld und Freundlichkeit, die beiden Frauen mir entgegengebracht haben. Das war schon ein sehr, sehr schöner Tag, den ich sicherlich nicht vergessen werde.
Katrin Hörnlein, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen Dank für das Interesse.
Und das Buch von Katrin Hörnlein ist unter dem Titel Eine wie Sie fehlt in dieser Zeit Erinnerungen an Astrid Lindgren beim Oetinger Verlag erschienen. Es enthält viele Fotografien und kostet 22 Euro.